SWR Kultur Hörbuch. Von dieser Welt von James Baldwin. Es liest Vanya Müß. Folge 2.
Er betrachtete die Pferde, groß, braun und geduldig, die hin und wieder mit einem polierten Huf aufstampften, und überlegte, wie es wohl wäre, eines Tages ein eigenes Pferd zu besitzen. Er würde es Ryder nennen und jeden Morgen, wenn das Gras noch feucht war, aufsitzen und vom Pferderücken aus über sonnenbeschienene Felder blicken. Seine Felder. Hinter ihm stand sein Haus. Groß, geräumig und ganz neu. In der Küche bereitete seine Frau, eine schöne Frau, das Frühstück, und Rauch stieg vom Schornstein auf und verlor sich in der Morgenluft. Sie hatten Kinder, die ihn Papa nannten und denen er zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn schenkte. Und er hatte Truthähne und Kühe und Hühner und Ziegen und neben Ryder noch weitere Pferde. Sie hatten einen Schrank voll Whisky und Wein und sie hatten Autos. Aber in welche Kirche gingen sie und was lehrte er seine Kinder, wenn sie sich am Abend um ihn scharten? Er blickte die Fifth Avenue hinunter, wo anmutige Frauen in Pelzmänteln vor Schaufenstern standen, um Seidenkleider, Uhren und Ringe zu betrachten. In welche Kirche gingen sie? Und in was für Häusern zogen sie abends diese Mäntel aus, diese Seidenkleider, legten ihren Schmuck in die Schatulle und lehnten sich im weichen Bett zurück, um kurz vorm Einschlafen den Tag noch einmal an sich vorüberziehen zu lassen? Lasen sie jeden Abend einen Bibelvers und knieten nieder, um zu beten? Aber nein, ihre Gedanken galten nicht Gott, und ihre Wege waren nicht Gottes Wege. Sie waren in der Welt und von der Welt, und ihre Schritte führten in die Hölle. In der Schule waren einige von ihnen nett zu ihm gewesen. Und er mochte sich nicht vorstellen, dass sie für immer in der Hölle schmorten. Als er im Winter einmal eine schwere Erkältung nicht los wurde, hatte ihm eine Lehrerin eine Flasche Lebertran gekauft und sie hatte ihn extra mit schwerem Sirup versetzt, damit er nicht so scheußlich schmeckte. Das war gewiss eine christliche Tat. Seine Mutter hatte gesagt, Gott werde diese Frau segnen. Und er war wieder gesund geworden. Sie waren gütig. Bestimmt waren sie gütig, und wenn er sich ihnen eines Tages offenbarte, würden sie ihn lieben und ehren. Sein Vater war anderer Meinung. Sein Vater sagte, alle Weißen seien verkommen, und Gott werde sie noch zu Fall bringen. Er sagte, niemals dürfe man den Weißen trauen, sie erzählten nur Lügen und keiner habe jemals etwas übrig gehabt für einen Nigger. Er, John, sei ein Nigger, und wenn er etwas älter sei, werde er schon noch erfahren, wie böse die Weißen sein konnten. John hatte gelesen, was die Weißen den Schwarzen antaten, wie die Weißen sie im Süden, wo seine Eltern herkamen, um ihren Lohn betrogen, verbrannten und erschossen. Und noch Schlimmeres, sagte sein Vater, das man unmöglich über die Lippen brachte. Er hatte gelesen, wie schwarze Männer auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden für Taten, die sie nicht begangen hatten, wie sie bei Unruhen niedergeknüppelt, wie sie in Gefängnissen gefoltert wurden, als Letzte geheuert und als Erste gefeuert. Nigger wohnten nicht in den Straßen, durch die John jetzt ging. Das war verboten. Und doch ging er jetzt hier und keiner erhob die Hand gegen ihn. Aber wagte er sich in das Geschäft, aus dem gerade die Frau mit der großen runden Schachtel herausspazierte? Oder in das Apartmenthaus, vor dem der weiße Mann in seiner prächtigen Uniform stand? Nein, das würde er nicht wagen, jedenfalls nicht heute. Und schon hörte er seinen Vater lachen, und morgen auch nicht. Für John war der Hintereingang vorgesehen. Die dunklen Treppen, Küche oder Keller. Diese Welt war für ihn nicht vorgesehen. Und wenn er das partout nicht wahrhaben wollte, wenn er es unbedingt darauf ankommen lassen wollte, konnte er sich so lange abstrampeln, bis die Sonne partout nicht mehr scheinen wollte. Niemals würden sie ihn einlassen. Da sah John die Menschen und die Straßen in einem anderen Licht. Er fürchtete sie jetzt, und er wusste, dass er sie eines Tages hassen könnte, wenn Gott nicht ein Einsehen mit ihm hatte. Er ließ die Fifth Avenue hinter sich und lief westwärts in Richtung der Kinos. Hier in der 42nd Street war es weniger vornehm, aber nicht weniger fremd. Er mochte diese Straße, nicht wegen der Menschen oder der Geschäfte, sondern wegen der Steinlöwen, die das große Hauptgebäude der Public Library bewachten. Ein Gebäude, das mit Büchern gefüllt war und unvorstellbar groß und in das er sich noch nie hineingetraut hatte. Er könnte hinein, das wusste er, denn er war Mitglied in der Zweigstelle in Harlem und durfte in jeder Bibliothek der Stadt Bücher ausleihen. Aber er hatte das Gebäude nie betreten, weil es so groß war. Es hatte bestimmt lauter Korridore und Marmortreppen, und in ihrem Labyrinth würde er sich verlaufen, ohne je das Buch zu finden, das er haben wollte. Und dann wüssten all die Weißen da drin, dass er an große Gebäude nicht gewöhnt war oder an viele Bücher, und sie hätten nur Mitleid für ihn übrig. Er würde ein andermal hineingehen, wenn er in Harlem alle Bücher gelesen hatte. Eine Leistung, nach der er voller Selbstbewusstsein jedes Haus der Welt betreten könnte. Auf der Steinbrüstung der umlaufenden Gartenterrasse lehnten Menschen, hauptsächlich Männer. Andere liefen auf und ab oder beugten sich über die Wasserspender. Silbergraue Möwen ließen sich flüchtig auf den Löwenköpfen oder den Brunnenrändern nieder und stolzierten über die Wege. John drückte sich vor Woolworth herum, betrachtete die Süßigkeitenauslage und überlegte, welche Süßigkeiten er kaufen sollte. Und kaufte gar keine, denn das Geschäft war voll und die Verkäuferin würde ihn bestimmt nicht beachten. Und dann blieb er vor einem Kiosk mit künstlichen Blumen stehen. Bevor er die Sixth Avenue überquerte, wo das Automatencafé und der Taxistand waren und die Läden, die er sich heute nicht ansehen würde, mit den schlüpfrigen Postkarten im Fenster und den Scherzartikeln. Hinter der Sixth Avenue fingen die Kinos an. Und dort vertiefte er sich in die Standfotos, um zu entscheiden, in welches er gehen sollte. Schließlich blieb er vor einem riesigen Farbplakat stehen, auf dem eine spärlich bekleidete, verruchte Frau in einem Türrahmen stand und sich offensichtlich mit einem blonden Mann stritt, der niedergeschlagen auf die Straße starrte. Die Überschrift lautete: »In jeder Familie gibt es einen Trottel wie ihn«, und daneben eine Frau, die ihn ausnutzt. John beschloss, sich diesen Film anzusehen, denn er fand sich in dem blonden jungen Mann wieder, dem Trottel der Familie, und wollte mehr über dessen so offenkundig ungnädiges Schicksal erfahren. Also starrte er auf den Preis über dem Fenster der Kassiererin, und nachdem er ihr seine Münzen hingehalten hatte, bekam er den Papierschnipsel, der die Macht besaß, Türen zu öffnen. Nachdem er einmal beschlossen hatte, hineinzugehen, blickte er sich nicht mehr zur Straße um, aus Angst, einer der Gläubigen könnte ihn im Vorbeigehen erkennen, laut seinen Namen rufen, ihn packen und zurückschleifen. Ohne nach links oder rechts zu sehen, eilte er durch das mit Teppich ausgelegte Foyer und blieb nur stehen, als eine Karte in zwei gerissen, eine Hälfte in einen silbernen Kasten geworfen und die andere an ihn zurückgereicht wurde. Dann öffnete die Platzanweiserin die Tür zu dem dunklen Palast und führte ihn mit einer Taschenlampe im Rücken zu seinem Sitz. Und nicht mal nachdem er sich an einem Gestrüpp aus Knien und Füßen vorbei an seinen Platz geschoben hatte, wagte er zu atmen. Auch blickte er in einer letzten verzweifelten Hoffnung auf Vergebung nicht auf die Leinwand. Er starrte in die Dunkelheit, die ihn umgab, und auf die Profile, die sich nach und nach gegen die Finsternis abhoben, die so sehr der Finsternis der Hölle glich. Er wartete nur darauf, dass die Dunkelheit vom Licht der Wiederkunft aufgerissen wurde, dass die Decke nach oben aufbrach und für jedermann sichtbar die feurigen Wagen freigab, auf denen ein zorniger Gott herniederfuhr und alle himmlischen Heerscharen. John kauerte sich tief in seinen Sitz, als könnte er sich so unsichtbar machen und seine Anwesenheit verleugnen. Dann aber dachte er: Noch nicht. Der jüngste Tag ist noch nicht gekommen. Und da drangen Stimmen an sein Ohr, zweifellos die Stimmen des unglückseligen Mannes und der bösen Frau. Ergeben hob er den Kopf und sah auf die Leinwand. Die Frau war abgrundtief böse. Sie war blond und kreidebleich, und sie lebte, nach ihren Kleidern zu urteilen, vor ziemlich langer Zeit in London. Das lag in England, und sie hustete. Sie hatte Tuberkulose, eine schlimme Krankheit, davon hatte er schon mal gehört. Jemand in der Familie seiner Mutter war daran gestorben. Sie hatte viele männliche Freunde, und sie rauchte und trank. Wenn sie sich mit dem jungen Mann traf, der Student war und sie sehr liebte, war sie sehr grausam zu ihm. Sie lachte ihn aus, weil er ein Krüppel war. Sie nahm sein Geld und ging mit anderen Männern aus, und sie belog den Studenten, der tatsächlich ein Trottel war. Trostlos und traurig hinkte er durch die Gegend, und schon bald hatte die zügellose, unglückliche Frau Johns ganzes Mitgefühl. Er verstand sie. Wenn sie wütete und ihre Hüften schwang und ihren Kopf zurückwarf und dabei so heftig lachte, dass es schien, als würden die Adern in ihrem Hals platzen. Diese kleine, nicht mal hübsche Frau stolzierte mit einem so rabiat ruchlosen Schwung durch neblige, kalte Straßen, als würde sie der ganzen Welt sagen, ihr könnt mich mal. Nichts zähmte oder lähmte sie, nichts berührte sie, weder Freundlichkeit noch Hohn, weder Hass noch Liebe. Beten wäre ihr nie in den Sinn gekommen. Unvorstellbar, dass sie jemals die Knie beugen, über den staubigen Boden zu irgendjemandes Altar kriechen und um Vergebung jammern würde. Vielleicht war ihre Sünde so extrem, dass sie nicht vergeben werden konnte. Vielleicht war ihr Stolz so groß, dass sie keine Vergebung brauchte. Sie war aus jener Höhe gefallen, die Gott für Männer und Frauen vorgesehen hatte, und zwar so bedingungslos, dass es einem Triumph gleichkam. John fand in seinem Herzen, hätte er zu suchen gewagt, nicht den Wunsch nach ihrer Erlösung. Er wollte sein wie sie, nur mächtiger, gründlicher und grausamer, um alle jene um ihn herum, alle, die ihn verletzt hatten, leiden zu lassen, wie sie den Studenten leiden ließ, und ihnen ins Gesicht zu lachen, wenn sie schmerzgeplagt um Erbarmen bettelten. Er hätte nicht um Erbarmen gebeten, und sein Schmerz war größer als ihrer. »Na los, Mädchen«, flüsterte er, als der Student über ihre unerbittliche Feindseligkeit seufzte und weinte. »Na los, Mädchen!« Eines Tages würde er so reden. Er würde ihnen ins Gesicht sehen und ihnen sagen, wie sehr er sie hasste, wie sie ihn hatten leiden lassen, wie er es ihnen heimzahlen würde. Dennoch, als sie dem Tod entgegenging, was am Ende verdientermaßen geschah und dabei so unglaublich grotesk aussah, wurden seine Gedanken schlagartig unterbrochen, und der Ausdruck auf ihrem Gesicht war eine eiskalte Ernüchterung. Sie schien endlos über die Kante zu starren in einen Wind, der durchdringender war als jeder, den sie auf Erden gespürt hatte, blitzschnell in ein Reich geschleudert, in dem ihr nichts mehr helfen konnte, weder ihr Stolz, noch ihr Mut, noch ihre glanzvolle Verkommenheit. Wo sie hinging, zählte das alles nicht, sondern etwas anderes, das sie nicht benennen, nur kalt erahnen, etwas, das sie nicht im geringsten ändern konnte und nie bedacht hatte. Sie fing an zu weinen, und ihr liederliches Gesicht verzerrte sich zu einer kindlichen Grimasse. Und sie wichen vor ihr zurück, ließen sie schmutzig in einem schmutzigen Zimmer zurück, dass sie allein vor ihren Schöpfer trete. Die Szene wurde ausgeblendet und die Frau war verschwunden. Und obwohl der Film weiterging und dem Studenten die Gelegenheit gab, eine andere zu heiraten, die dunkler war und ganz reizend, aber nicht entfernt so faszinierend, dachte John an die Frau und ihr fürchterliches Ende. Wäre der Gedanke nicht lästerlich, so hätte er gedacht, der Herr habe ihn in dieses Kino gelockt, um ihm beispielhaft der Sünde Sold zu zeigen. Der Film war zu Ende und die Zuschauer regten sich. Die Wochenschau setzte ein, und während junge Frauen in Badeanzügen umherstolzierten und Boxer knurrten und kämpften und Baseballspieler Homeruns hinlegten und Präsidenten und Könige von Ländern, die er höchstens dem Namen nach kannte, durch das flackernde Lichtquadrat huschten, dachte John an die Hölle, an die Erlösung seiner Seele und suchte verzweifelt nach einem Kompromiss zwischen dem Weg, der zum ewigen Leben führte, und dem Weg, der im Abgrund endete. Aber es gab keinen, denn er war in der Wahrheit erzogen worden. Er könnte nicht vorgeben, wie vielleicht die Wilden in Afrika vorgeben könnten, ihn habe niemand zum Evangelium geführt. Sein Vater und seine Mutter und alle Gläubigen lehrten ihn seit frühester Kindheit den Willen Gottes. Entweder erhob er sich aus diesem Kino, um nie wiederzukehren, und ließ die Welt und ihre Freuden, ihre Ehren und ihren Glanz hinter sich, oder er blieb hier bei den Lasterhaften und nahm mit ihnen die sichere Strafe auf sich. Ja, es war der schmale Weg. John rutschte auf seinem Sitz herum und wagte nicht, Gott, der ihn vor eine so grausame Wahl stellte, als ungerecht zu empfinden. Als John am späten Nachmittag zurückkam, sah er aus einiger Entfernung die kleine Sarah im offenen Mantel aus dem Haus stürzen und die Straße runter zum Drugstore hetzen. Sofort bekam er Angst. Er blieb stehen, blickte stumpf die Straße hinunter und fragte sich, was so eine hysterische Eile rechtfertigen konnte. Sarah plusterte sich zwar gern auf und machte aus jedem Botengang eine Angelegenheit auf Leben und Tod, aber sie war offensichtlich losgeschickt worden, so eilig, dass ihre Mutter sie nicht mal mehr hatte ermahnen können, ihren Mantel zuzuknöpfen. Dann wurde er missmutig. Wenn tatsächlich was passiert war, herrschte oben dicke Luft. Dem wollte er sich nicht aussetzen. Aber vielleicht hatte seine Mutter auch nur Kopfschmerzen und Sarah war Aspirin holen. Allerdings musste er dann das Abendessen machen und sich um die Kinder kümmern und den ganzen Abend die Blicke seines Vaters ertragen. Er ging langsamer. Ein paar Jungen standen auf den Eingangsstufen. Sie sahen ihn kommen und er versuchte, ohne die Blicke zu erwidern, ihren lässigen Gang zu imitieren. Als er die kurze Steintreppe hinaufging und in den Hausflur treten wollte, sagte einer von ihnen: »Mann, dein Bruder hat es heute böse erwischt.« Entsetzt sah er die Jungen an, wagte aber nicht nachzufragen und ihm fiel auf, dass sie aussahen, als hätten sie eine Schlägerei hinter sich. Sie wirkten so geknickt, als hätte man sie in die Flucht geschlagen. Dann entdeckte John Blut auf der Schwelle und Spritzer überall auf den Fliesen im Hausflur. Er wandte sich nochmal zu den Jungen um, die ihn nicht aus den Augen gelassen hatten. Dann lief er die Treppe hoch. Die Tür war angelehnt, bestimmt für Sarah. Er trat lautlos ein und verspürte einen unerklärlichen Drang zu fliehen. In der Küche war niemand, aber es brannte Licht. Im ganzen Haus war Licht. Auf dem Küchentisch stand eine Einkaufstasche mit Lebensmitteln. Tante Florence war also gekommen. Der Waschbottich, in dem seine Mutter die Wäsche gemacht hatte, stand noch immer da und verbreitete in der Küche einen sauren Geruch. Auch hier war Blut auf dem Fußboden, und auf der Treppe hatte er kleine runde Kleckse gesehen. Das alles machte ihm furchtbare Angst. Er stand mitten in der Küche, versuchte sich auszumalen, was geschehen war, und wappnete sich für den Gang ins Wohnzimmer, wo sich die Familie offenbar versammelt hatte. Roy war schon öfter in Schwierigkeiten geraten, aber mit diesen neuen Schwierigkeiten schien sich nun langsam eine Prophezeiung zu erfüllen. John zog seinen Mantel aus, warf ihn auf einen Stuhl und wollte gerade ins Wohnzimmer gehen, da hörte er Sarah auf der Treppe. Er wartete und dann platzte sie mit einem unförmigen Päckchen zur Tür herein. »Was ist passiert?« flüsterte er. Sie sah ihn an, erstaunt und mit einer gewissen wilden Freude. Zum wiederholten Mal dachte John, dass er seine Schwester eigentlich nicht leiden konnte. Sie schnappte nach Luft, stieß triumphierend hervor, »Roy hat ein Messer abgekriegt« und eilte ins Wohnzimmer. Roy hat ein Messer abgekriegt. Was immer das hieß, sein Vater war heute Abend auf jeden Fall ungenießbar. John ging langsam ins Wohnzimmer. Sein Vater und seine Mutter knieten am Sofa, auf dem Roy lag, zwischen sich eine Schale Wasser und sein Vater wusch Roy das Blut von der Stirn. Offenbar hatte er seine Mutter, die so viel sanfter war im Umgang, beiseite gestoßen, weil er es nicht ertrug, wenn irgendjemand anders seinen verletzten Sohn anfasste. Sie sah zu. Eine Hand im Wasser, die andere, wie vor Verzweiflung, in die Hüfte gestemmt, die noch immer von der morgendlichen Tuchschürze umwickelt war. Ihr Gesicht verzerrte sich beim Zusehen vor Schmerz und Angst, vor beinahe unerträglicher Anspannung und einem Mitleid, das selbst dann nicht auszudrücken gewesen wäre, hätte sie die ganze Welt mit ihren Tränen überschwemmt. Sein Vater murmelte Roy wirre Zärtlichkeiten zu, und seine Hände zitterten, als er sie in die Schale tauchte und das Tuch ausfrang. Tante Florence stand, noch mit Hut und Handtasche, etwas abseits und blickte mit erschreckend besorgter Miene auf sie herab. Dann stürzte Sarah vor ihm ins Zimmer. Seine Mutter blickte auf, um das Päckchen entgegenzunehmen und sah ihn. Sie sagte nichts, betrachtete ihn aber mit einer eigenartigen Dringlichkeit, fast als läge ihr eine Warnung auf der Zunge, die sie momentan nicht auszusprechen wagte. Seine Tante Florence hob den Kopf. »Wir haben uns schon gefragt, wo du bleibst, Junge. Dein wilder Bruder hat sich da draußen rumgetrieben und hat sich aber mächtig was eingefangen.« John entnahm ihrem Tonfall, dass die Aufregung möglicherweise größer war als die Gefahr. Schließlich lag Roy nicht im Sterben. Und ihm wurde etwas leichter zumute. Dann drehte sich sein Vater zu ihm um.
»Wo bitte warst du die ganze Zeit?« brüllte er. »Weißt du nicht, dass du gebraucht wirst zu Hause?«
Mehr noch als seine Worte ließ sein Gesicht John auf der Stelle vor Feindseligkeit und Angst erstarren. Das Gesicht seines Vaters war schrecklich in seiner Wut. Aber jetzt lag mehr als Wut darin. Jetzt sah John, was er außerhalb seiner Rachefantasie noch nie gesehen hatte, ein wildes, wimmerndes Entsetzen, das sein Gesicht jünger machte und zugleich unaussprechlich viel älter und grausamer. John wusste in dem Augenblick, da der Blick seines Vaters ihn streifte, dass er John hasste, weil nicht er dort auf dem Sofa lag, sondern Roy. John konnte seinem Vater kaum in die Augen sehen, und doch tat er es. Kurz, wortlos, mit einem seltsamen Gefühl des Triumphs und der Hoffnung im Herzen, Roy möge, um seinen Vater zu Fall zu bringen, sterben. Seine Mutter hatte das Päckchen ausgewickelt und öffnete ein Fläschchen Wasserstoffperoxid. »Hier«, sagte sie, »am besten jetzt damit auswaschen.« Ihre Stimme war ruhig und nüchtern. Flüchtig, mit unergründlicher Miene, sah sie seinen Vater an, als sie ihm Fläschchen und Watte reichte. »Das tut jetzt gleich weh«, sagte sein Vater. Die Stimme so anders, so traurig und zart, und drehte sich wieder zum Sofa um. »Aber jetzt sei ein tapferer kleiner Mann und stillhalten. Ist gleich vorbei.« John sah zu, hörte zu, hasste ihn, und Roy stöhnte. Tante Florence ging zum Kaminsims und stellte ihre Handtasche neben die Metallschlange. Im Nebenzimmer hörte John das Baby weinen. »John«, sagte seine Mutter, »sei so lieb, geh und nimm sie auf den Arm.« Ihre Hände, die nicht zitterten, waren weiterhin beschäftigt. Sie hatte das Fläschchen Jod aufgemacht und schnitt einen Verband zurecht. John ging ins Schlafzimmer seiner Eltern und nahm das schreiende Baby hoch. Es war nass. Sobald Ruth seine Arme spürte, hörte sie auf zu weinen und fixierte ihn mit weit aufgerissenen Augen, als wüsste sie, dass die Lage ernst war zu Hause. John lachte über ihren Kummer, der so uralt wirkte. Seine kleine Schwester mochte er sehr und flüsterte ihr auf dem Rückweg ins Wohnzimmer ins Ohr: »Jetzt lass dir mal was sagen von deinem großen Bruder, Kleines. Sobald du stehen kannst auf deinen zwei Beinchen, nimm sie bloß in die Hand und hau ab aus diesem Haus, ganz weit weg.« Er wusste nicht genau, warum er das gesagt hatte oder wo sie seiner Meinung nach hin sollte, aber er fühlte sich sofort besser. Als John ins Zimmer kam, sagte sein Vater gerade zu Elizabeth: »Und du, meine Dame, kannst mir auch gleich noch ein paar Fragen beantworten. Mich interessiert nämlich, wieso du zulässt, dass der Junge sich fast umbringen lässt.« »Genau. Das will ich gleich noch gerne wissen.« »Oh nein, das willst du nicht«, sagte Tante Florence. »Heute Abend verschonst du uns mit deinem Krawall. Du weißt verdammt nochmal selber, dass Roy nie und nimmer irgendwen fragt, ob er irgendwo hin kann. Er geht einfach und macht einfach und immer, was er will. Elizabeth kann ihn schließlich nicht an die Kette legen. Sie hat alle Hände voll zu tun hier zu Hause. Und dass Roy denselben Dickkopf hat wie sein Vater, da kann sie auch nichts für.« »Da ist aber jemand gesprächig. Du könntest dich ausnahmsweise mal raushalten, wo es dich nichts angeht«, sagte er, ohne sie anzusehen. »Kann ich doch nichts für«, sagte sie, »dass du als Trottel auf die Welt gekommen bist und immer ein Trottel geblieben bist und immer einer bleiben wirst. Ich schwöre bei meinem Vater, bei dir würde selbst Hiob die Geduld reißen.« »Wie oft habe ich dir schon gesagt?« Er versorgte weiter den stöhnenden Roy und machte sich jetzt daran, die Wunde mit Jod zu betupfen. »Du sollst hier nicht ankommen mit deiner Gossensprache und so vor meinen Kindern reden.« »Mach dir mal keine Sorgen um meine Sprache, Bruderherz«, sagte sie kämpferisch. »Mach dir lieber Sorgen um dein Leben. Was diese Kinder zu hören kriegen, das schadet ihnen nicht halb so viel wie das, was sie zu sehen kriegen.« »Was sie zu sehen kriegen«, murmelte sein Vater, »ist ein armer Mann, der sich müht, dem Herrn zu dienen. Das ist mein Leben.« »Dann kannst du darauf bauen«, sagte sie, »dass sie bestimmt alles tun, damit das nicht auch ihr Leben wird. Wirst schon noch sehen.« Als er sich umdrehte, fing er einen Blick zwischen den beiden Frauen auf. Johns Mutter wollte, aus ganz anderen Gründen als sein Vater, dass Tante Florence den Mund hielt. Höhnisch wandte er den Blick ab. John sah, wie seine Mutter verbittert den Mund zukniff und die Augen niederschlug. Sein Vater begann schweigend, Roy die Stirn zu verbinden. »Das haben wir nur dem barmherzigen Gott zu verdanken«, sagte er schließlich, »dass der Junge nicht sein Auge verloren hat. Hier!« Seine Mutter beugte sich mit einem mitleidigen Murmeln über Roys Gesicht. Doch John spürte, dass sie die Gefahr für Roys Auge und Leben sofort erkannt und diese Sorge bereits hinter sich gelassen hatte. Nun war es eine Frage der Zeit, bis der Zorn ihres Mannes sich mit voller Wucht gegen sie wendete. Erstmal wandte er sich aber an John, der mit Ruth auf dem Arm an der Glastür stand. »Komm her, Junge«, sagte er, »und guck dir an, was die Weißen ihm angetan haben, deinem Bruder.« Unter dem hitzigen Blick seines Vaters schritt John aufrecht zum Sofa wie ein Prinz auf dem Weg zum Schafott. »Schön hinsehen«, sagte sein Vater und packte ihn grob am Arm. »Sieh dir deinen Bruder an.« John sah auf Roy hinunter, der mit seinen dunklen Augen nahezu ausdruckslos zurückblickte. Doch aus dem müden, gereizten Zug um den jungen Mund las John die Bitte seines Bruders, ihm all das nicht anzulasten. Er könne nichts dafür und John auch nicht, sagte sein Blick, dass sie so einen verrückten Vater hatten. Als würde er den Sünder zwingen, in den Abgrund zu blicken, der ihm zuteil werden wird, mit einer solchen Geste trat sein Vater einen Schritt zurück, damit John sich Roys Wunde ansehen konnte. Roy hatte von einem Messer, einem nicht sehr scharfen zum Glück, einen Schnitt verpasst bekommen, von der Mitte der Stirn am Haaransatz bis hinunter zum Knochen knapp über seinem linken Auge. Die Wunde beschrieb einen schrundigen Halbmond und endete in einem wilden Büschel. Roys ramponierte Augenbraue. Die Zeit würde den wunden Halbmond in Roys Haut hineindunkeln, aber nichts würde die so gewaltsam zerteilte Braue je wieder zusammenfügen. Diese närrische Kerbe, diese Frage würde ihm immer erhalten bleiben und seinem Gesicht immer etwas Höhnisches, Düsteres verleihen. John hätte am liebsten gelächelt, aber unter väterlicher Beobachtung unterdrückte er den Impuls. Die Wunde war noch sehr hässlich und sehr rot und hatte bestimmt sehr wehgetan, dachte John mit jähem Mitgefühl für Roy, der gar nicht geheult hatte. Er konnte sich den Aufruhr vorstellen, als Roy von seinem Blut geblendet ins Haus gewankt war. Trotzdem, er war nicht tot. Er war noch derselbe, und sobald es ihm besser ging, würde er sich wieder draußen rumtreiben. »Siehst du?« kam es jetzt von seinem Vater. »Das waren Weiße. Welche von den Weißen, die du so gern hast? Die wollten deinem Bruder die Kehle durchschneiden.« John dachte mit unvermittelter Wut und einer seltsamen Verachtung für die Ungenauigkeit seines Vaters, dass nur ein Blinder, mochte er noch so weiß sein, auf Roys Kehle gezielt haben könnte. Und seine Mutter sagte mit ruhigem Nachdruck, »Und er wollte sie ihnen durchschneiden, er und die Rabauken.« »Eben«, sagte Tante Florence. »Ich habe von dir noch nicht die leiseste Frage gehört an den Jungen, wie das eigentlich passiert ist, das alles.« »Aber du willst ja so oder so Krach schlagen, da legst du es ja drauf an, und alle hier im Haus mit reinziehen, weil deinem Augenstern was zugestoßen ist.« »Hab ich dir nicht gesagt?« schrie sein Vater mit beängstigender Wut. »Du sollst endlich deinen Mund halten. Das geht dich alles überhaupt nichts an. Das hier ist meine Familie, das hier ist mein Haus. Brauchst du eine Ohrfeige?«
»Ja, mit der Ohrfeige«, sagte sie mit ebenso beängstigender Gelassenheit. »Und ich versichere dir, so bald verteilst du keine Ohrfeigen mehr.« »Hört auf!« Seine Mutter stand auf. »Das hat doch alles gar keinen Sinn. Geschehen ist geschehen. Wir sollten dem Herrn danken, dass es nicht schlimmer ist. Auf Knien sollten wir ihm danken.«
»Amen«, sagte Tante Florence. »Erzähl das mal dem närrischen Nigger da.«
»Du kannst deinem närrischen Sohn was erzählen«, giftete er seine Frau an, nachdem er offenbar beschlossen hatte, seine Schwester zu ignorieren. »Dem, der da rumsteht mit seinen Glubschaugen, erzähl ihm, das hier soll ihm eine Warnung sein vor dem Herrn. Genau das machen die Weißen mit den Negern. Das sag ich ja schon immer, aber jetzt kannst du es sehen.«
»Es soll ihm eine Warnung sein?« schrie Tante Florence. »Ihm? Gabriel, nicht er ist durch die halbe Stadt, um sich mit weißen Jungs zu prügeln. Dieser Junge hier auf dem Sofa ist extra ganz rüber auf die Westside mit einer Horde Jungs Streit suchen. Ich frage mich ehrlich, was da vorgeht in deinem Kopf.«
»Du weißt genau«, sagte seine Mutter und sah seinen Vater an, »dass Johnny nicht mit derselben Sorte verkehrt wie Roy. Wie oft hast du Roy schon verdroschen, hier in diesem Zimmer, weil er sich mit Rabauken abgibt? Roy musste heute Nachmittag einstecken, weil er da draußen was gemacht hat, was er nicht soll. Fertig. Du solltest deinem Erlöser danken, dass er nicht tot ist.«
»Bei deiner Fürsorge«, sagte er, »könnte er auch genauso gut tot sein. Das scheint dich ja nicht groß zu scheren, ob er lebt oder stirbt.«
»Herr, sei uns gnädig«, sagte Tante Florence.
»Er ist auch mein Sohn«, brauste seine Mutter auf. »9 Monate habe ich ihn in meinem Bauch getragen, und ich kenne ihn so gut wie seinen Daddy, und die sind alle beide gleich. Also, du hast kein Recht auf dieser Welt, so mit mir zu reden.«
»Du kennst dich wohl aus«, sagte er gepresst, »mit der Liebe einer Mutter. Da kannst du mir wohl auch erklären, wie eine Frau den ganzen Tag zu Hause sitzen kann und ihr eigen Fleisch und Blut ziehen lässt, dass es fast geschlachtet wird. Und erzähl mir nicht, du weißt nicht, wie du ihn aufhalten sollst, weil ich weiß noch, meine Mutter, Gott hab sie selig, die hätte sich was einfallen lassen.«
»Sie war auch meine Mutter«, sagte Tante Florence.
Und ich weiß noch, falls dir das entfallen ist, wie oft man dich nach Hause gebracht hat, mehr tot als lebendig. Hier ist nämlich gar nichts eingefallen, um dich aufzuhalten. Müde geprügelt hat sie sich an dir, so wie du dich an diesem Jungen hier müde prügelst.
So, so, sagte er, du hast ja viel zu erzählen.
Ich mach gar nichts, sagte sie. Ich versuche nur, dir den großen schwarzen Dickkopf zurechtzurücken. Hör lieber auf, Elisabeth für alles die Schuld zu geben und frag dich, was du selber gemacht hast, was du falsch gemacht hast.
Lass gut sein, Florence, sagte seine Mutter. Ist ja jetzt alles vorbei?
Ich bin aus dem Haus, schrie er, jeden Tag, den der Herr werden lässt, und arbeite, um diese Kinder hier satt zu kriegen. Und da darf ich nicht verlangen, dass die Mutter von diesen selben Kindern auf sie aufpasst und dafür sorgt, dass sie sich nicht das Genick brechen, bis ich wieder nach Hause komme?
Du hast aber nur ein Kind, sagte sie, das rausgeht und sich das Genick brechen könnte, und das ist Roy, und das weißt du. Und ich weiß nicht, wie um alles in der Welt du dir vorstellst, dass ich den Haushalt machen soll, auf die Kinder aufpassen und rund um die Uhr Roy hinterherlaufen. Nein, ich kann ihn nicht aufhalten, das sage ich dir immer wieder, und du kannst ihn auch nicht aufhalten. Du weißt auch nicht, was du mit dem Jungen anstellen sollst, und darum suchst du die ganze Zeit die Schuld woanders. Aber es hat keiner Schuld, Gabriel. Bete lieber, dass Gott ihn auffällt, bevor nochmal jemand mit einem Messer kommt und ihn ins Grab bringt. Einen schrecklichen Augenblick lang sahen sie einander an. Eine bestürzte, flehende Frage in ihren Augen. Dann holte er mit aller Wucht aus und schlug ihr ins Gesicht. Sofort sank sie in sich zusammen und verbarg das Gesicht hinter einer schmalen Hand. Tante Florence fing sie auf und stützte sie. Sarah sog alles gierig auf. Dann setzte sich Roy auf und sagte mit bebender Stimme, »Schlag meine Mutter nicht, sie ist meine Mutter, schlag sie noch einmal, du schwarzer Bastard, und ich schwöre bei Gott, ich bringe dich um!« In dem Augenblick, da diese Worte das Zimmer ausfüllten und darin hingen wie gezacktes Licht in der winzigen Sekunde vor einer Entladung, sahen John und sein Vater einander in die Augen. John dachte in diesem Augenblick, sein Vater schreibe ihm die Worte zu. So wild und abgrundtief feindselig war sein Blick und so schmerzlich verzerrte sich sein Mund zu einer Grimasse. Doch in der absoluten Stille, die Roys Worten folgte, merkte John, dass sein Vater ihn gar nicht sah, dass er gar nichts sah, es sei denn eine Vision. John wollte sich umdrehen und fliehen, als wäre er im Dschungel auf ein böses Tier gestoßen, gefräßig kauernd, mit Augen, aus denen die Hölle spuckte. Und als blickte er an einer Straßenbiegung ins sichere Unheil, konnte er sich nicht rühren. Dann drehte sich sein Vater zu Roy um. »Was hast du gesagt?« fragte sein Vater. »Ich sagte«, antwortete Roy, »fass meine Mutter nicht an.« »Du hast mich verflucht«, sagte sein Vater. Roy sagte nichts und wandte den Blick nicht ab. »Gabriel«, sagte seine Mutter, »Gabriel, lass uns beten.« Sein Vater fasste sich an die Hüfte und löste seinen Gürtel. Tränen standen ihm in den Augen. »Gabriel«, rief Tante Florence, »hast du dich nicht schon genug lächerlich gemacht heute?« Sein Vater holte aus und der Gürtel landete mit einem pfeifenden Knall auf Roy, der aufzuckte und mit dem Gesicht zur Wand fiel. Aber er schrie nicht. Und wieder fuhr der Gürtel hoch und wieder. Er pfiff durch die Luft und knallte auf Roys Haut. Die kleine Ruth begann zu schreien.
Mein Gott, flüsterte sein Vater. Mein Gott.«
Erneut fuhr der Gürtel hoch, aber diesmal packte Tante Florence ihn von hinten und hielt ihn fest. Seine Mutter stürzte zum Sofa, nahm Roy in die Arme und weinte, wie John noch nie eine Frau oder überhaupt einen Menschen hatte weinen sehen. Roy umklammerte ihren Hals wie ein Ertrinkender. Tante Florence und sein Vater standen einander gegenüber.
»Mein Gott, ja«, sagte Tante Florence, »du bist als Wilder geboren und als Wilder wirst du sterben. Aber es hat doch keinen Sinn, die ganze Welt mitzunehmen. Rein gar nichts änderst du damit, Gabriel. Das solltest du doch inzwischen wissen.«
Um 6 schloss John mit dem Schlüssel seines Vaters die Tür zur Kirche auf. Die Gebetsversammlung fing eigentlich um 8 an, konnte aber jederzeit beginnen, wann immer der Herr ein Gemeindemitglied zum Beten in die Kirche schickte. Nur selten allerdings kam jemand vor 8:30. Der Geist des Herrn war so nachsichtig, den Gläubigen Zeit zu lassen für ihre Samstagabendeinkäufe und ihren Hausputz und die Kinder, die sie ins Bett bringen mussten. John machte die Tür hinter sich zu und stand in dem schmalen Mittelgang. Hinter sich hörte er die Stimmen spielender Kinder und gröbere Stimmen, die von Erwachsenen, die auf der Straße schimpften und riefen. Es war dunkel in der Kirche. Auf der belebten Avenue waren um ihn herum die Straßenlaternen angesprungen und das Tageslicht war verschwunden. Er stand wie angewurzelt auf den Holzdielen, seine Beine wollten ihn keinen Schritt weiter tragen. Dunkelheit und Stille der Kirche bedrängten ihn, kalt wie Gottes Gericht, und die lauten Stimmen vor dem Fenster hätten ebenso gut aus einer anderen Welt hereinrufen können. Mit knarrenden Schritten ging John über die ausgetretenen Dielen nach vorn, dorthin, wo das goldene Kreuz auf dem roten Grund des Altartuchs glühte wie ersticktes Feuer, und schaltete ein trübes Licht an. In der Kirche hing ständig der Geruch von Staub und Schweiß, denn wie beim Teppich im Wohnzimmer seiner Mutter war auch der Staub in dieser Kirche unbezwingbar. Und wenn die Gläubigen beteten oder jubelten, dünsteten ihre Körper einen sauren Geruch aus, ein Gemenge aus triefenden Körpern und schweißnasser, gestärkter Wäsche. Die Ladenkirche stand Johns ganzes Leben schon an der Ecke dieser sündhaften Avenue gegenüber dem Krankenhaus, in das fast jede Nacht Verletzte und Sterbende eingeliefert wurden. Als die ersten Gläubigen herkamen, hatten sie diesen leerstehenden Laden gemietet, die Einbauten entfernt, die Wände gestrichen und eine Kanzel gebaut, Klappstühle und ein Klavier reingestellt und die dickste Bibel gekauft, die sie finden konnten. Sie hatten weiße Vorhänge vors Schaufenster gehängt und Temple of the Fire Baptized auf die Scheibe gemalt. Dann waren sie gerüstet für das Werk des Herrn. Und der Herr schickte, wie er es den ersten zwei, drei Gläubigen versprochen hatte, weitere Anhänger. Diese brachten wieder andere mit und sie gründeten eine Gemeinde. Aus diesem Stamm würden mit Gottes Segen weitere Zweige erwachsen und Wunderwerke würden vollbracht in der Stadt und im ganzen Land. In der Geschichte der Gemeinde hatte der Herr Evangelisten, Lehrer und Propheten berufen und hinausgeschickt, um sein Werk zu tun, um Land auf, Land ab das Evangelium zu verbreiten und weitere Gemeinden zu gründen, in Philadelphia, Georgia, Boston oder Brooklyn. Wo immer der Herr sie hinführte, sie folgten. Hin und wieder kehrten welche zurück, um von den Wundern zu berichten, die der Herr durch ihn oder durch sie gewirkt hatte. Und manchmal, an speziellen Feiertagen, besuchten sie gemeinsam eine der Bruderkirchen in der Nähe. Es hatte eine Zeit gegeben, vor Johns Geburt, da war auch sein Vater in Mission unterwegs gewesen. Aber heute, da er für die Familie das täglich Brot verdienen musste, kam er selten weiter als bis nach Philadelphia und auch dann nur für sehr kurze Zeit. Er führte keine großen Erweckungen mehr an, nicht wie früher, als sein Name groß auf Plakaten stand, die von einem Mann Gottes kündeten. Seinem Vater ging einst ein mächtiger Ruf voraus. Aber das war offenbar alles anders geworden, seit er den Süden verlassen hatte. Vielleicht sollte er jetzt eine eigene Gemeinde haben. John fragte sich, ob seinem Vater das gefallen würde. Vielleicht sollte er, wie Father James, eine große Herde ins Königreich führen. Doch sein Vater war bloß ein Hausmeister im Haus Gottes. Er hatte dafür zu sorgen, dass durchgebrannte Glühbirnen ausgewechselt wurden, dass die Kirche sauber war, die Bibeln und Gesangbücher bereit lagen und die Wandsprüche hingen. Am Freitagabend leitete er den Gottesdienst für junge Geistliche und predigte mit ihnen. Selten verkündete er das Wort an einem Sonntagmorgen. Nur wenn sonst keiner da war, wurde sein Vater dazu aufgefordert. Er war eine Art Ersatzprediger, ein heiliger Handlanger. Doch wurde er, soweit John sehen konnte, mit großem Respekt behandelt. Kein Mensch, jedenfalls keiner der Gläubigen, hatte seinen Vater je gerügt oder gerüffelt oder ihm irgendeinen Makel nachgesagt. Und doch hatte dieser Mann, Gottes Diener, Johns Mutter geschlagen und John hatte ihn umbringen wollen, wollte ihn umbringen. John hatte eine Seite der Kirche gefegt und die Stühle standen noch übereinander vor dem Altar, als es klopfte. Er machte die Tür auf und sah Elisha, der gekommen war, um ihm zu helfen. »Gelobt sei der Herr«, sagte Elisha grinsend auf der Türschwelle. »Gelobt sei der Herr«, antwortete John. Es war der übliche Gruß unter den Gläubigen. Brother Elisha kam herein, schlug die Tür hinter sich zu und stampfte mit den Füßen. Wahrscheinlich kam er gerade vom Basketball. Seine Stirn glänzte von frischem Schweiß und die Haare standen ihm zu Berge. Er trug seinen grünen Wollpullover mit den aufgedruckten Anfangsbuchstaben seiner Highschool und sein Hemd stand am Hals offen. »Ist dir gar nicht kalt?« John starrte ihn an.
»Nein, kleiner Bruder, mir ist nicht kalt. Meinst du, es sind alle so zerbrechlich wie du?«
»Es landen ja nicht nur die Kleinen auf dem Friedhof«, sagte John. Er fühlte sich plötzlich verwegen und unbeschwert. Mit Elishas Ankunft war seine Stimmung umgeschlagen. Elisha war schon in Richtung Hinterzimmer unterwegs, da drehte er sich verblüfft um.
»Ah«, sagte er drohend, »ihr will heute Abend einer frech werden mit Brother Elisha. Da muss ich wohl ein bisschen eingreifen. Na warte, nur noch schnell Hände waschen.«
»Hände waschen brauchst du nicht, wenn du zum Arbeiten hier bist. Du brauchst nur den Lappen. Wasser und Seife in den Eimer. Fertig.«
»Mein Gott!«
Elisha ließ Wasser ins Waschbecken laufen und sprach, so schien es, mit dem Wasser.
»Was ist das für ein vorlauter Nigger da drüben? Da kann man doch nur hoffen, dass der nicht mal über sein eigenes Mundwerk stolpert. Sieht der so aus, als wenn er gar nicht aufhört, bis er was auf die Nase kriegt?«
Tief seufzend seifte er sich die Hände ein.
»Ich komme hier extra angerannt, damit er sich keinen Bruch hebt an den Stühlen hier, und dann heißt es nur Wasser in den Eimer. Mit einem Nigger ist einfach nichts anzufangen.«
Er drehte sich zu John um.
»Hast du denn gar kein Benehmen, Junge? Du solltest lieber mal lernen, wie man mit Erwachsenen spricht.
Und du solltest lieber mal herkommen mit Lappen und Eimer. Wir haben ja nicht die ganze Nacht Zeit.«
»Nur weiter so«, sagte Elisha. »Ich sehe schon, du brauchst heute eine Abreibung.«
Er verschwand. John hörte ihn auf der Toilette und dann über dem Wasserrauschen lautes Gepolter im Hinterzimmer.
»Was denn jetzt wieder?« »Junge, lass mich, ich will endlich an die Arbeit.«
»Ja, das hört man.« John ließ den Besen fallen und ging nach hinten. Elisha hatte in der Ecke einen Stapel Klappstühle umgestoßen und stand wütend daneben mit dem Lappen in der Hand.
»Wie oft habe ich dir gesagt, du sollst den Feudel nicht hier hinten verstecken, da kommt doch keiner ran.«
»Ich schon. Immer. Ist ja nicht jeder so ungeschickt wie du.« Elisha ließ den steifen grauen Feudel fallen, stürzte sich auf John, brachte ihn ins Wanken und hob ihn hoch. Beide Arme fest um Johns Taille, versuchte er, ihm die Luft abzudrücken und betrachtete ihn dabei mit einem Lächeln, das sich, während John sich wehrte und wand, zu einer starren Grimasse verzerrte. John schob und schlug Elisha mit beiden Händen auf Schultern und Oberarme und versuchte, ihm die Knie in den Bauch zu rammen. Normalerweise war so eine Rauferei bald zu Ende, weil Elisha so viel größer und stärker war und als Ringer so viel geschickter. Doch heute Abend war John entschlossen, sich nicht niederringen zu lassen oder die Niederlage zumindest was kosten zu lassen. Mit ganzer Kraft kämpfte er gegen Elisha, einer Kraft, die an Hass grenzte. Er trat, schlug, wirkte, schob und nutzte seine geringe Größe, um Elisha aus der Fassung zu bringen. Elisha, dessen feuchte Hände langsam aus Johns Kreuz glitten. Nichts ging mehr. Elisha konnte seinen Griff nicht festigen. John konnte ihn nicht lösen. Und so drehten sie sich, rangen in dem engen Kabuff, und der Geruch von Elishas Schweiß stieg John in die Nase. Er sah in Elishas Stirn und Hals die Adern anschwellen. Sein Atem wurde rau und stockend und sein Gesicht immer grimmiger. So viel ausrichten zu können, erfüllte John mit wildem Entzücken. Sie stolperten gegen die Klappstühle. Elisha rutschte aus und verlor den Halt. Halb lächelnd starrten sie sich an. John sank zu Boden und hielt sich mit beiden Händen den Kopf.
»Ihr habt dir doch nicht wehgetan, oder?«
fragte Elisha. John sah auf.
»Mir?
Nein, ich brauche nur Luft.« Elisha ging zum Waschbecken und spritzte sich kaltes Wasser auf Gesicht und Hals.
»Jetzt lässt du mich hoffentlich mal, lässt mich mal arbeiten«, sagte er.
»Ich hab dich davon ja nicht abgehalten.« Er stand auf. Seine Beine zitterten. Er sah Elisha an, der sich mit einem Handtuch abtrocknete.
»Bringst du mir Ringen bei, irgendwann?«
»Nein, mein Junge«, sagte Elisha lachend. »Mit dir will ich nicht ringen, du bist mir zu stark.« Dann ließ er heißes Wasser in den großen Eimer laufen. John ging an ihm vorbei nach vorn und hob seinen Besen auf. Kurz darauf kam Elisha, um an der Tür den Boden zu wischen. John war fertig mit dem Fegen und stieg jetzt zur Kanzel hinauf, um die drei thronartigen weinroten Stühle abzustauben, die am Kopfteil und auf den breiten Armlehnen mit weißem Leinen abgedeckt waren. Die Kanzel beherrschte den Raum. Ein Holzpodest mit einem Stehpult für die Bibel, vor dem der Prediger stand. Von dort oben floss der Gemeinde entgegen das purpurrote Altartuch mit dem goldenen Kreuz und der Inschrift »Jesus Saves«. Die Kanzel war heilig. Ohne Gottes Zeichen durfte keiner so hoch oben stehen. John staubte das Klavier ab, setzte sich auf den Klavierhocker und wartete darauf, dass Elisha die eine Hälfte der Kirche fertig wischte, damit er die Stühle aufstellen konnte. Auf einmal sagte Elisha, ohne ihn anzusehen, »Junge, solltest du nicht allmählich mal an dich denken, an deine Seele denken?« »Vielleicht«, sagte John so still, dass es ihn erschreckte. »Ich weiß, es sieht schwer aus«, sagte Elisha, »von außen, vor allem, wenn man jung ist. Aber glaub mir, Junge, größere Freude findest du nicht, als dem Herrn zu dienen.« John sagte nichts. Er schlug eine schwarze Taste an und erzeugte einen dumpfen Ton wie von einer fernen Trommel. »Du musst ja bedenken«, sagte Elisha und drehte sich jetzt zu ihm um, »du bist fleischlich gesinnt. Du denkst noch wie Adam und du denkst dauernd an deine Freunde. Du willst machen, was sie machen und du willst ins Kino und bestimmt denkst du auch an Mädchen. Oder, Johnny?« »Na klar«, sagte er halb lächelnd, als er die Antwort von Johns Miene ablas. »Und das willst du alles nicht aufgeben. Aber wenn der Herr dich erlöst, dann rottet er den ganzen alten Adam aus. Dann gibt er dir einen neuen Sinn und ein neues Herz und dann findest du keine Freude in der Welt. Du findest deine ganze Freude darin, Tag für Tag mit Jesus zu wandeln und zu reden.« John starrte in stumpfer Schreckstarre auf Elishas Körper. Er sah ihn neben Ella May vor dem Altar stehen. Hatte Elisha das vergessen, während Father James ihn für das Böse zurechtwies, das im Fleisch nistete? Er sah Elisha ins Gesicht, voller Fragen, die er nie stellen würde. Und Elishas Gesicht verriet ihm nichts. »Die Leute sagen immer, das ist schwer.« Elisha bückte sich wieder zu seinem Feudel. »Aber glaub mir, es ist nicht so schwer wie in dieser bösen Welt. Wir leben mit der ganzen Traurigkeit der Welt, wo es sowieso keine Freude gibt, und dann sterben und zur Hölle fahren. Nichts ist so schwer.« Und er sah John erneut an. »Siehst du, wie der Teufel die Menschen reinlegt, dass sie ihre Seele verlieren?« »Ja«, sagte John und klang beinahe wütend, außerstande, seine Gedanken zu ertragen, außerstande, die Stille zu ertragen, in der Elisha ihn ansah. Elisha lächelte. »In meine Schule gehen auch Mädchen.« Er war mit einer Hälfte der Kirche durch und gab John zu verstehen, er solle die Stühle aufstellen. »Nette Mädchen. Aber sie interessieren sich nicht für den Herrn. Darum erzähle ich ihnen, die Zeit der Reue ist nicht morgen, sondern heute. Sie meinen, was soll ich mir jetzt schon Sorgen machen? Ich kann mich doch auch von meinem Sterbebett in den Himmel schleichen. Aber da sage ich ihnen, Schätzchen, schlägt sich ja nicht jeder hin zum Sterben. Andauernd erwischt es Menschen einfach so, heute da, morgen weg. Junge, die wissen nicht, was sie von dem alten Elisha halten sollen. Der geht nicht ins Kino, der tanzt nicht, der spielt keine Karten und der verzieht sich nicht mit ihnen hinter die Treppe.« Er sah John an, der ihn hilflos anblickte und nicht wusste, was er sagen sollte. »Und Mann, da sind echt nette Mädchen bei. Ich meine, hübsche Mädchen. Und wenn du so viel Kraft hast, dass die dich nicht in Versuchung führen, dann weißt du, dass du gerettet bist. Ich sehe sie an und ich sage ihnen, Jesus hat mich gerettet. Eines Tages hat er mich gerettet und mit ihm gehe ich bis zum Ende. Da kann mich keine Frau umstimmen. Nein, und auch kein Mann.« Er schlug lächelnd die Augen nieder. »Der Sonntag damals«, sagte er, »der Sonntag, weißt du noch, als Father James auf die Kanzel ist und Ella May und mich zurechtgestutzt hat, weil er dachte, wir begehen sonst eine Sünde. Also, Junge, ich will nicht lügen, an dem Sonntag hatte ich eine Stinkwut auf den Alten. Aber dann habe ich darüber nachgedacht und der Herr hat mir die Augen geöffnet, dass der Alte recht hat. Ella May und ich hatten überhaupt nichts vor, aber der Teufel steckt ja überall. Manchmal fasst er dich an und es ist, als wenn du keine Luft mehr kriegst. Es ist, als wenn du einfach verbrennst und du musst was tun und du kannst nichts tun. Wie oft bin ich runter auf die Knie, habe geweint und gerungen vor dem Herrn, geheult, Johnny, und den Namen Jesu angerufen. Allein sein Name hat Macht über Satan. So ist es mir ergangen damals und ich wurde gerettet. Was meinst du, wie es dir mal ergeht?« Er sah John an, der mit gesenktem Kopf ordentlich Stühle aufreihte. »Willst du gerettet werden, Johnny?« »Ich weiß nicht«, sagte John. »Willst du ihm nicht eine Chance geben? Einfach auf die Knie fallen eines Tages und ihn bitten, dass er dir bitten hilft?« John wandte sich ab und blickte in die Kirche, die jetzt wirkte wie ein großes, hohes Feld kurz vor der Ernte. Er dachte an einen ersten Sonntag im Monat, einen Abendmahlsonntag vor nicht allzu langer Zeit, an dem die Gläubigen ganz in Weiß flaches, ungesalzenes jüdisches Brot aßen, das der Leib des Herrn war, und roten Traubensaft tranken, sein Blut. Als sie sich vom Tisch erhoben, der eigens für diesen Tag hergerichtet war, trennten sie sich, die Männer auf eine Seite, die Frauen auf die andere, und dann wurden zwei Becken mit Wasser gefüllt, damit sie einander die Füße waschen konnten, wie Jesus Christus es seinen Jüngern befohlen hatte. Sie knieten voreinander, Frau vor Frau, Mann vor Mann, und wuschen und trockneten einander die Füße. Brother Elisha hatte vor Johns Vater gekniet. Am Ende des Gottesdienstes gaben sie sich den heiligen Kuss. John drehte sich wieder zu Elisha um. Elisha lächelte ihn an. »Einfach mal drüber nachdenken, Johnny.« Als sie fertig waren, setzte sich Elisha ans Klavier und spielte vor sich hin. John setzte sich in die erste Reihe und sah ihm zu. »Sieht ja nicht so aus, als wenn jemand kommt«, sagte er nach einer ganzen Weile. Elisha spielte weiter sein wehmütiges Lied »Herr, sei mir gnädig«. »Die kommen schon noch«, sagte er. Und prompt klopfte es. Elisha hörte auf zu spielen und John ging zur Tür, vor der zwei Schwestern warteten, Sister McCandless und Sister Price. »Gelobt sei der Herr, mein Sohn«, sagten sie. »Gelobt sei der Herr«, antwortete John. Mit gesenkten Köpfen traten sie ein, die Hände um ihre Bibeln gefaltet. Sie trugen die schwarzen Tuchmäntel, die sie die ganze Woche übertrugen, und auf dem Kopf alte Filzhüte. John fröstelte, als sie an ihm vorbeigingen, und schloss die Tür. Elisha stand auf, und wieder riefen sie, »Gelobt sei der Herr!« Dann knieten die beiden Frauen einen Moment vor ihren Stühlen, um zu beten. Es war ein weiteres inbrünstiges Ritual. Bevor sie am Gottesdienst teilnehmen durften, mussten alle Gläubigen einen Augenblick mit Gott Zwiesprache halten. John betrachtete die betenden Frauen. Elisha setzte sich wieder ans Klavier und fuhr fort mit seinem wehmütigen Lied. Die Frauen erhoben sich, erst Sister Price, dann Sister McCandless, und sahen sich in der Kirche um. »Sind wir die Ersten?«, fragte Sister Price. Ihre Stimme war sanft, ihre Haut kupferfarben. Sie war etliche Jahre jünger als Sister McCandless, eine alleinstehende Frau, die nach eigenem Bekunden nie einen Mann gekannt hatte. »Nein, Sister Price«, sagte Brother Elisha lächelnd. »Brother Johnny war der Erste, er und ich. Wir haben hier sauber gemacht heute Abend.« »Brother Johnny ist ein ganz Getreuer«, sagte Sister McCandless. »Der Herr hat noch Großes vor mit ihm. Denkt an meine Worte.« Hin und wieder, genau genommen immer dann, wenn der Herr so gnädig war, durch sie zu wirken, klang alles, was Sister McCandless sagte, wie eine Drohung. Heute Abend war sie noch ganz beflügelt von der Predigt, die sie am Abend zuvor gehalten hatte. Sie war eine stattliche Frau, eine der größten und schwärzesten, die Gott je geschaffen hatte. Gesegnet mit einer gewaltigen Stimme, mit der sie singen und predigen konnte, und bald würde sie hinausgehen, um das Feld des Herrn zu bestellen. Viele Jahre lang habe der Herr sie gedrängt, so sagte sie, aufzustehen und ans Werk zu gehen, aber sie sei eher schüchtern und habe sich nicht über andere erheben wollen. Erst als er sie vor diesem Altar hier in den Staub geworfen habe, wagte sie sich zu erheben und das Evangelium zu verkünden. Und jetzt habe sie ihre Wanderstiefel geschnürt. Sie werde laut rufen, sich nicht zurückhalten und ihre Stimme erheben wie eine Posaune zu Zion. »Ja«, sagte Sister Price mit mildem Lächeln, »er sagt, wer in wenigem treu ist, soll über viel gesetzt werden.« John erwiderte ihr Lächeln, doch die scheue Dankbarkeit, die daraus sprechen sollte, geriet ihm etwas ironisch, vielleicht sogar boshaft. Aber das bekam Sister Price nicht mit, was Johns heimliche Verachtung noch vertiefte. »Ihr beiden habt die Kirche sauber gemacht, ganz allein?« fragte Sister McCandless mit irritierendem Lächeln, dem Lächeln der Prophetin, die den Menschen ins Herz blickt und die verborgenen Geheimnisse erkennt. »Ach, Sister McCandless«, sagte Elisha, »es sind ja anscheinend immer wir beide allein. Keine Ahnung, was die anderen jungen Leute treiben am Samstagabend, aber hierher verirren sie sich nicht.« Auch Elisha verirrte sich samstagabends normalerweise nicht in die Kirche, aber als Neffe des Pastors durfte er sich ein paar Freiheiten erlauben. Überhaupt zu kommen galt bei ihm als tugendhaft. »Höchste Zeit, unsere Jugend zu erwecken«, sagte Sister McCandless. »Sie lassen ganz schrecklich nach. Der Herr wird keine Kirche segnen, die ihre Jungen verwahrlosen lässt. Nein, Sir, gewiss nicht. Er sagt, weil ihr weder kalt noch warm seid, werde ich euch ausspucken aus meinem Mund. So steht es geschrieben. Streng blickte sie um sich und Sister Price nickte.
Und Brother Johnny hier ist noch nicht mal gerettet, sagte Elisha. Man sollte doch meinen, die geretteten jungen Leute schämen sich, wenn einer Gotteshaus treuer ist als sie.
Er sagt, die Ersten werden die Letzten und die Letzten die Ersten sein, sagte Sister Price mit triumphierendem Lächeln.
In der Tat, pflichtete Sister McCandless bei, dieser Junge hier wird vor ihnen allen ins Reich Gottes kommen. Wartet's nur ab.
Amen, sagte Brother Elisha und lächelte John an.
Ist Father James heute Abend bei uns?
Fragte Sister McCandless nach einer Weile. Elisha runzelte die Stirn und schob die Unterlippe vor.
»Eher nicht, Schwester«, sagte er. »Wahrscheinlich bleibt er heute zu Hause und sammelt Kraft für den Morgengottesdienst. Der Herr hat zu ihm gesprochen in Träumen und Visionen, und er hat nicht viel Schlaf gekriegt in letzter Zeit.«
»Ja«, sagte Sister McCandless, »das ist mal ein frommer Mann. Ich sage euch, für seine Herde hat nicht jeder Hirte so vor dem Herrn wie Father James.«
Das ist wahr«, bekräftigte Sister Price mit Nachdruck. »Der Herr hat uns wahrlich gesegnet mit einem guten Hirten.«
»Er kann furchtbar streng sein«, sagte Sister McCandless. »Aber das Wort ist nun mal streng. Der Weg zum Heil ist ja keine Kleinigkeit.«
»Ja, das hat er mich spüren lassen«,
sagte Brother Elisha lächelnd. Sister McCandless starrte ihn an. Dann lachte sie.
»Guter Gott«, rief sie, »na, das kann man wohl sagen.«
»Und ich fand es großartig«, sagte Sister Price. »Das schafft nicht jeder Pastor, dass er seinen eigenen Neffen in die Schranken weist. Und dann noch vor der ganzen Gemeinde. Dabei hatte Elisha gar keinen großen Fehler gemacht.«
»Sowas gibt es nicht«, sagte Sister McCandless. »Kleine Fehler und große Fehler.
Wenn der Teufel seinen Fuß in die Tür setzt, dann gibt er keine Ruhe, bis er auch im Zimmer ist. Entweder man lebt nach der Schrift oder eben nicht. Halbe Sachen gibt es nicht bei Gott.«
»Ob wir anfangen sollten?«, fragte Sister Price nach einer Weile zweifelnd. »Sieht mir nicht so aus, als wenn noch jemand kommt.«
»Na, hör aber auf«, lachte Sister McCandless, »nicht so kleinmütig. Ich glaube, der Herr beschert uns heute Abend eine tolle Versammlung.« Sie wandte sich an John. »Kommt dein Daddy heute gar nicht?«
»Doch, Ma'am«, antwortete John. »Er hat gesagt, er kommt.«
»Na bitte«, sagte Sister McCandless. »Und deine Mama, kommt sie auch?«
»Das weiß ich nicht«, sagte John. »Sie ist furchtbar müde.«
»Aber doch nicht so müde, dass sie nicht wenigstens ein bisschen mit uns beten kann«, sagte Sister McCandless.
Einen kurzen Moment hasste John Sister McCandless. Wütend starrte er ihr fettes, schwarzes Gesicht von der Seite an.
Sister Price sagte, »Aber mal ehrlich, ein Wunder ist das doch, wie diese Frau schuftet, und dabei sind ihre Kinder alle so sauber und ordentlich, und fast jeden Abend kommt sie ins Haus Gottes. Diese Kraft kann sie doch nur vom Herrn haben.«
»Wollen wir nicht ein bisschen singen?«, fragte Sister McCandless. »Nur zum Aufwärmen? Ich mag das jedenfalls gar nicht, in eine Kirche kommen und die Leute sitzen rum und reden, da geht mir doch der ganze Schwung verloren.«
»Amen«, sagte Sister Price. Elisha stimmte ein Lied an, »This may be my last time«, und fing an zu singen. »This may be the last time I pray with you. This may be my last time, I don't know.«
Beim Singen klatschten sie in die Hände, und John bemerkte, dass Sister McCandless sich nach einem Tambourin umsah. Er stand auf, stieg die Stufen zur Kanzel hoch und holte aus dem kleinen Fach am Fuße der Kanzel drei Tambourine. Eins gab er Sister McCandless, die lächelnd nickte, ohne aus dem Takt zu geraten, und die anderen beiden legte er auf einen Stuhl neben Sister Price.
»This may be the last time I sing with you. This may be my last time. I don't know.«
Er betrachtete sie, sang mit, sonst hätten sie ihn dazu genötigt, und versuchte, die Worte nicht zu hören, die er seiner Kehle entrang. Er hätte auch geklatscht, aber er konnte nicht. Seine Hände blieben fest im Schoß gefaltet. Hätte er nicht mitgesungen, hätten sie ihm zugesetzt, aber sein Herz sagte ihm, er habe kein Recht zu singen und zu jubeln.
»Oh, this may be my last time. This may be my last time. Oh, this may be my last time.«
Und er betrachtete Elisha, der ein junger Mann Gottes war, ein Priester nach der Weise Melchizedeks, dem Macht gegeben war über Tod und Hölle. Der Herr hatte ihn erhoben, zur Umkehr bewegt und ihn auf den Weg des Lichts gesetzt.
Wie sahen Elishas Gedanken aus, wenn die Nacht kam, wenn er allein war, wenn kein Auge ihn sehen und kein Mund Zeugnis ablegen konnte, außer dem Mund Gottes, dem Posaunenhaften? Waren seine Gedanken, sein Bett, sein Körper unrein? Wie sahen seine Träume aus? This may be my last time, I don't know. Hinter ihm ging die Tür auf und die Winterluft strömte herein. Als er sich umdrehte, sah er seinen Vater, seine Mutter und seine Tante. Die Anwesenheit seiner Tante erschreckte ihn, denn sie hatte diese Kirche noch nie zuvor betreten. Sie schien gerufen, um einem blutigen Akt beizuwohnen. Ihre gesamte Erscheinung kündete davon. So still erfüllt von schrecklicher Stille. Als sie hinter seiner Mutter durch den Gang schritt und einen Augenblick neben seiner Mutter und seinem Vater niederkniete, um zu beten. John wusste, dass die Hand des Herrn sie hergeführt hatte, und sein Herz wurde kalt. Der Herr fuhr heute Abend im Wind. Was würde dieser Wind gesprochen haben bis zum Morgengrauen?